möchte heute miteinander über einen Text nachdenken, der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12. Es sind nur 4 Verse eigentlich, aber ich sage es euch gleich vorneweg, diese 4 Verse, die haben es in sich. Markus 12, 41 bis 44, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen. Ansonsten, der Andi hat es auch gleich. Ich lese uns den Text vor. Die Schauflein der Witwe. Und Jesus setzte sich dem Opferkasten gegenüber und schaute zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten legten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe, die legte 2 Schauflein ein. Das ist 1 Groschen. Da rief er seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Wahrscheinlich wissen heute die wenigsten mehr, was eigentlich ein Schauflein ist, beziehungsweise welchen Wert dieses Schauflein hatte. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, weil es geht an dieser Stelle und es geht heute nicht um diesen Geldwert. Der ist vernachlässigbar. Ich denke, die meisten von uns kennen diesen Abschnitt in der Bibel. Man hat ihn vielleicht auch schon gelesen, beziehungsweise mal in der Predigt gehört. Aber wenn es euch wie mir geht, kennen und hören bedeutet noch lange nicht glauben und tun. Manchmal erschrecke ich, wenn ich in mein persönliches Leben hineinschaue, wie viel ich aus Gottes Wort weiß, schon gehört habe und wie wenig es mich oft ergreift. Wie wenig es in meinem Herzen verankert ist, und wie wenig ich bereit bin, es auch umzusetzen. Gehorsam zu sein, ganz zu vertrauen, zu glauben. Manchmal ertappe ich mich sogar noch dabei, wie ich vielem aus Gottes Wort zustimme, wie ich Aussagen der Bibel bejahe und wie wenig ich Nachahmer bin oder Nachfolger bin. Ähnlich ging es mir bei diesem Text, als ich mich darauf vorbereitet habe. Ich bin über ein Zitat von William MacDonald gestolpert und auch das hat es in sich. Er schreibt: Ehe wir nicht einsehen, dass die Lehre Christi radikal und revolutionär ist, haben wir das Ziel seines Dienstes nicht oder völlig missverstanden. Ehe wir nicht einsehen, dass die Lehre Christi radikal ist, das heißt kompromisslos eigentlich, das heißt ohne Plan B und revolutionär, das heißt bahnbrechend ist, haben wir das Ziel seines Dienstes nicht oder völlig missverstanden. Für mich bedeutet es, wir können viele Aussagen und Verhaltensweisen in Gottes Wort nicht mit menschlicher Weisheit erfassen, geschweige denn erklären. Aber wir können den Anspruch, den Jesus an unser Leben stellt, auch nicht einfach so schmälern, wie es uns gerade passt. Das funktioniert nicht. Was mir in unserem Text aufgefallen ist: Gott schaut zu, heißt's. Gott sieht Menschen. Ich übersehe oft Menschen, aber er nicht. Er schaut zu, er sieht Menschen, schaut bis in ihr Tiefstes, in ihr Inneres hinein, Gedanken, Beweggründe sind ihm nicht unbekannt. Er ist der Gott, der mich sieht. Das hat schon eine Hagar im Alten Testament festgestellt. Er ist der Gott, der mich sieht. Und Gott sieht Menschen und Gott gebraucht oft ganz einfache, vermeintlich unbedeutende, arme, von der Allgemeinheit abhängige und schutzbedürftige, denn das waren die Witwen zur Zeit Jesu ganz sicher, um uns tiefe geistliche Wahrheiten aufzuzeigen, um uns Entscheidendes vor Augen zu führen und uns heute in Frage zu stellen. Direkt vor unserem Predigttext, da geht es auch um Witwen. Und da kritisiert Jesus die Schriftgelehrten von damals, die damals oftmals den Besitz der Witwen verwalteten. Und er sagt, ihr seid auf euren eigenen Vorteil bedacht. Und durch das fressen sie die Häuser der Witwen. So kritisiert Jesus die Schriftgelehrten. Ich habe im Alten Testament ein Zitat gefunden, ein Vers, 2. Mose 22, Vers 22. Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören und dann wird mein Zorn entbrennen, sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Waisen. Ich habe mir gedacht, eigentlich hätte das die Schriftgelehrten damals wissen müssen. Gottes Augenmerk liegt also in ganz besonderer Weise auf den Witwen. Sie genießen einen besonderen Stellenwert und Schutz bei Gott. Man hat den Eindruck, sie sind in besonderer Weise von Gott geliebt. Und deshalb benutzt sie Gott auch in besonderer Weise uns zum Vorbild. Ein paar Beispiele nur, bevor wir in unseren Text einsteigen. Da ist zum Beispiel die Witwe, die immer wieder zu dem ungerechten Richter kommt. Vielleicht kennt er sie. Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. So kommt sie immer wieder, unaufhörlich, bis dieser Mann dann endlich einlenkt und ihr Recht verschafft. Und dann heißt es, Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht verschaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und so stellt uns Jesus auch diese Witwe als eine beharrliche Beterin vor Augen, die wir nachahmen und ihrem Glauben nacheifern sollen. Oder da ist die Witwe zu Nain. Ihr einzigster Sohn ist gestorben. Sie ist alleine. Sie hat niemand mehr. Sie ist total auf sich gestellt. Und dieser Todeszug kommt aus der Stadt heraus. Und Jesus kommt ihm entgegen. Was tut er? Jesus stoppt ihn. Stoppt diesen Todeszug. Und dann heißt es, als der Herr diese Witwe sah, auch diese Witwe sieht er. Er übersieht sie nicht. Er geht nicht außen rum. Er stoppt diesen Zug. Und dann sind vier Dinge, die Jesus tut. Da steht, er erbarmt sich über sie. Er spricht sie an, diese Witwe. Weine nicht, sagt er. Er trat hinzu, rührte diesen Sarg an, sprach, junger Mann, steh auf. Und dann heißt es, und er gab ihn seiner Mutter. Jesus zeigt ihr und zeigt auch uns heute, dass er Macht über den Tod hat, dass er Leben schenken kann und will. Es war die erste Totenauferweckung. Könnte man weitermachen mit der Witwe zu Zarpat, die Gott gebraucht, um Elia zu versorgen und ihr dadurch einen besonderen Segen durch ihren Gehorsam zukommen lässt. Alles Witwen, uns zum Vorbild. Wahrlich, ich sage euch, heißt in unserem Text, in älteren Übersetzungen heißt es, Amen, ich sage euch. Das bedeutet ja so viel, so soll es sein, so ist es. Und so stellt Jesus diese Witwe in den Mittelpunkt des Jüngerkreises damals und auch in den Mittelpunkt der ganzen Menschheitsgeschichte. Und auch uns heute in unsere Mitte. Um was geht es in diesem Text? Wenn wir jetzt vordergründig und schnell antworten würden, dann müssten wir sagen, Jesus geht ums Geld. Es geht ihm um unser Opfer. Und das ist teilweise sicher richtig, aber längst nicht alles. Denn unser Opfer betrifft nicht nur unseren Geldbeutel, das vorab. Aber unser Opfer verrät etwas darüber, wie unser Verhältnis zu Jesus ist, wie wir unseren Glauben leben. Es drückt etwas aus. Ich habe heute wieder drei Punkte mitgebracht, die mir wichtig wurden in diesem Text. Ich nenne sie mal unsere drei H's. Unsere drei H's. Mir geht es um meine Habe, mir geht es um mein Herz und mir geht es um meine Hingabe, unsere drei H's. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken miteinander, dann möchte ich einfach nochmal was davor setzen, und zwar Jesus und meine Habe. Jesus und mein Herz, Jesus und meine Hingabe. Weil wenn wir das nicht tun, dann sind wir oft dabei, mein Haus, mein Auto, mein... Und dann prahlen wir so untereinander, was uns alles gehört. Wenn wir an unser Herz denken, dann können wir uns unterhalten über Moral, über Ethik. Wenn es um meine Hingabe geht, dann können wir philosophieren über, warum leben wir, wem leben wir. Man muss ja gucken, wo man bleibt. Aber versteht ihr, wenn ich jetzt Jesus davor sitze, dann steht alles in Beziehung zu ihm. Und das macht unseren Glauben aus. Und ich möchte diese drei Punkte, Jesus und meine Habe, Jesus und mein Herz, Jesus und meine Hingabe, unter eine Frage stellen heute Morgen. Und sie euch einfach mitgeben, drüber nachzudenken. Ist mir gekommen in der Vorbereitung. Und diese Frage ist, wie viel bedeutet alles für dich? Wie viel bedeutet alles für dich? Der erste Punkt, Jesus und meine Habe. Ich möchte kurz nochmal auf die Situation damals eingehen. Jesus saß im Tempel, genau gegenüber vom Opferkasten. Das gab es damals 13 Stück, habe ich nachgelesen. Er saß da und lehrte. Das war auch so üblich, dass der, wo gelehrt hat, gesessen ist. Also wenn man in die Bergpredigt hineinschaut, dann sitzt Jesus auch und lehrt. Und dann habt ihr die Situation vor Augen und dann heißt es, und Jesus schaut zu, wie die Leute Geld in den Opferkasten einlegten. Kurzer Einschub, ich denke nicht, dass Jesus es nötig gehabt hätte, dort zu sitzen, um zu kontrollieren, wie viel jeder einlegt. Das steht meines Erachtens auch gar nicht da. Das weiß er schon im Voraus, wie viel jeder einlegt, was jeder bereit ist zu geben. Jesus schaut eher, wie die Leute kommen und wie jeder einlegt. Er sieht eher die Motivation, die jeden dabei treibt. Er sieht eher die Überzeugung, wie man was einlegt. Er sieht eher die Freude, die jemand dabei empfindet, einzulegen. Übrigens denke ich, dass es Jesus auch heute noch interessiert, wie wir unseren Reichtum und unsere Habe verwalten. Und denkt bitte jetzt nicht immer nur ans Geld. Er schaut zu, wie wir einlegen und auch was wir einlegen. Wie viel wir bereit sind, von unserem Besitz zu geben und zu investieren. Aber noch mehr interessiert es Jesus wahrscheinlich, wie viel uns nach dem Opferkasten noch übrig bleibt. Wie viel wir dann noch in Händen halten. Er misst uns vielleicht an dem, wie viel wir bereit waren zu geben. Dabei geht es ihm sicher nicht nur um unser Geld. Wie gesagt, ich denke, letztlich ist alles, was wir unseren Besitz nennen, eigentlich sein und gehört daher auch ihm. Unser ganzes Leben ist Eigentum Jesu, wenn ich Jesu meinen Herrn nenne. Ich denke, das vergessen wir immer mal wieder. Ich gehöre ihm, denn er hat mich teuer erkauft. Nicht mit vergänglichen Dingen wie Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Jesu. Also hat er logischerweise auch Anspruch auf mich, auf meine Habe, auf mein Herz. Und glaub mir, das predige ich am allermeisten mir selber. Früher haben wir ein Lied im Jugendchor gesungen, die Mats kennt es. Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten und dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, bei dem Gedanken, dass Jesus dir zuschaut, wie du gibst. Fühlst du dich jetzt verpflichtet, mehr zu geben, als du dir eigentlich vorgenommen hast? Oder fühlst du dich womöglich sogar gedrängt, überhaupt etwas zu geben, obwohl du gar nicht wolltest, aus Zwang? Gottes Wort sagt, jeder soll so geben, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, ohne Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, 2. Korinther 9. Die Verwaltung unserer Habe hat also stark etwas mit unserem Herzen und meiner Einstellung zu tun. Wem gehört, was ich an Geld und darüber hinaus an Besitz, an Zeit, an Liebe, an Fähigkeit, an Begabung, an Kraft, mein Eigen nenne? Zuerst nimmt Jesus die reichen Betuchten in Augenschein. Und eigentlich hat man immer so ein bisschen ein negatives Bild von den Reichen. Dabei waren das in unserem Text sicher keine Sparfüchse. Es waren viele Reiche, die auch viel einlegten. Und wahrscheinlich profitierten viele Menschen damals davon. Man hat der ganze Tempelunterhalt von deren Opfer bestritten. Da kam schon was zusammen. Und den vielen Reichen stellt Jesus diese eine arme Witwe gegenüber. Im Gegensatz zu dem, was die Reichen einlegten, ist ihr Opfer zumindest vom Wert her ein Tropfen auf den heißen Stein, weniger als nichts. 2 Schärflein umgerechnet, 1 Pfennig. Im Grunde genommen machte ihr Opfer geldtechnisch keinen Unterschied. Vernachlässigbar. Und jetzt sagt Jesus aber, diese arme Witwe, die hat mehr eingelegt als alle anderen zusammen. Wie kann das sein? Wenn jemand doch 50 Euro spendet, ist das doch dann logischerweise mehr, wie wenn jemand 2 Cent spendet, oder? Heißt doch so viel wie, Jesus kann es an dieser Stelle nicht um den Betrag gehen, sondern um meine Einstellung, um meine Motivation, weshalb ich gebe. Jesus sieht in erster Linie unser Herz an. Jesus zählt unser Opfer nicht, er wiegt es. Das hat mich auch so beeindruckt. Er zählt nicht, er wiegt. Mir ist ein Schüler eingefallen, der die Sarah und der Silas unterstützen wollte und der wohl kam. So hat man mir das erzählt und sagt, also ich kann aber nur 5 Euro geben von seinem Taschengeld. Das macht's doch nicht, das bringt's doch nicht, hat er gesagt, oder? Vielleicht war sein Opfer mehr, als mancher gegeben hat. Wir wissen, dass Jesus seinen Jüngern nochmal sagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Und das sagt er ihnen, als der reiche Jüngling ihm den Rücken kehrt, weil er nicht bereit war, loszulassen, zu teilen, zu geben. Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so sagt Jesus ihm. Das ist der Anspruch, der Jesus an den reichen Jüngling damals stellt. Und ich glaube, dieser Anspruch hat sich auch heute bei uns nicht geändert. Das ist der Preis der Nachfolge. Da habe ich mich selber gefragt, wie kann das überhaupt gehen? Alles, was du hast, alles. Dieser Jüngling hatte viel gegeben. Er hat viel gehalten, heißt es dort. Bei diesem alles bin ich schon hängen geblieben, habe mich selber hinterfragt, bin ich eigentlich bereit, alles zu geben? Was heißt es denn, alles zu geben? Also mir persönlich ist Vorsorge schon wichtig. Dass ich noch genug Geld auf dem Konto habe, dass man eventuell nochmal Heizöl nachtanken kann. Thema Energiekrise, alles wird teurer. Da muss man doch schon rechnen, oder? Mein Verstand sagt mir, leg lieber was noch auf die Seite, auf die hohe Kante, dann bist du schon ein Stück weit noch abgesichert. Thema Rentenloch. Mein Verstand sagt mir auch, denk noch an die Rechnungen, die zu begleichen sind, die noch kommen. Denk noch an den Einkommensteuerbescheid. Denk noch an den Urlaub, der jetzt vor der Tür steht. Ist das Bereitschaft, alles zu geben? Alles? Sicher nicht. Ich habe mir gedacht, alles zu geben bedeutet eigentlich nicht zu rechnen, nicht zu überlegen. Mir sind auch die ganzen Spendengalas eingefallen, die oftmals so vor Weihnachten, sieht man die im Fernsehen. Und dann wird immer unter eingeblendet, wie viel jeder gegeben hat, gespendet hat. Und das ist ja auch was, wenn man viel gibt, dann steht man ja auch gut da. Man ist großzügig, das weiß jeder. Ist das meine Motivation, dass ich mir überlege, wie viel muss ich überhaupt einlegen, dass ich großzügig bin, dass ich nicht als Geizkragen jetzt dastehe? Wenn mich diese Fragen umtreiben, dann bleibt, denke ich, mein Opfer bedeutungslos in Gottes Augen. Weil Gott andere Maßstäbe ansetzt. Das zeigt uns diese Witwe. Gott sieht ins Verborgene. Bei allem, was ich gebe, vielmehr sollte uns doch daher die Frage bewegen, wie kann ich Gott gefallen, wenn ich opfere? Bewegt mich diese Frage vor dem Opferkasten nicht nur mein Geld betreffend, mein ganzes Leben betreffend? Wie kann ich Gott gefallen? Dann ist mein Opfer Gott gefällig. Heutzutage, da legen die reichen doch nicht mehr in Opferkaschen ein. Da legt man eher in Aktien und Fonds an. Da steht die Rendite doch viel besser, oder? Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Er garantiert Versorgung. Jesus sagt, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Rost noch Motten sie fressen. Alles zu geben bedeutet, mir bewusst zu machen, dass ich teuer erkauft bin von meinem Herrn und ich mir nicht mehr selbst gehöre. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Dabei hat er auch das Recht, über meinen Besitz zu bestimmen. Alles, was ich habe, gehört ihm. Nicht nur mein Geld, auch meine Zeit, meine Begabungen und alles, was ich habe, sollte ihm zur Ehre dienen. Jesus und mein Herz. Das Zweite, was wir von dieser Witwe lernen können, ist ihre Herzenshaltung. Ich denke, sie war jemand, der Gott von ganzem Herzen geliebt haben muss. Und ist mir auch an diesem Punkt eine Anfrage an mich selber. In Vers 44 heißt es, sie hat von ihrer Armut, von ihrem Mangel alles eingelegt, was sie hatte. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Die Witwe wusste, was Entbehrung heißt. Sie war arm und hatte Mangel. Mehr wissen wir nicht von ihr. Und das wahrscheinlich auf ganzer Linie. Aber der Herr war ihr Hirte. Wie es im Psalm 23 heißt. Sie wusste und lebte in dieser Gewissheit, mir wird nichts mangeln. Sie war sich ihrer Versorgung sicher. Der Herr glich ihr diesen Mangel immer wieder aus. Und interessant finde ich auch, dass dieser Mangel, in dem sie lebte, sie dennoch nicht davon abhält, zu geben. Das Wenige, das sie hat, gibt sie bereitwillig, ohne lange zu überlegen, ohne viel Tamtam. Ich finde das eigentlich ermutigend für jemand, der nicht so viel hat. Es kommt nicht auf die Größe unserer Gabe an, sondern auf unser Herz. Sie hat nicht an sich selbst gedacht. Alles hat sie gegeben. Alles, was sie hatte, legte sie ein. Im Prinzip drückt sie damit aus, dass alles dem Herrn gehört. Und er es wert ist, alles zu besitzen. Sie drückt damit ihre Liebe zu Gott und ihr unerschütterliches Vertrauen in ihn aus, dass er letztlich weiß, was sie braucht und dann auch in der Lage ist, es ihr zu verschaffen. Liebe gibt hin, gibt sich hin, behält nicht für sich. 1. Korinther 13 heißt, das ist das hohe Lied der Liebe, wo es um die göttliche Agape, die göttliche Liebe auch geht. Da heißt es, wenn ich alle meine habe, austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Diese selbstlose Liebe trieb Jesus für dich und mich ans Kreuz. Diese Liebe opferte sich für dich und mich. Er gab auch alles, damit wir erlöst von unserer Sünde, damit wir losgelöst von allen Bindungen leben können. Wie viel opfere ich für ihn? Im Gegensatz zu dieser Witwe, alle anderen, die damals eingelegt haben, haben von ihrem Überfluss eingelegt. Das macht den Unterschied, denke ich. Es hatte sie nicht unbedingt viel Überwindung gekostet. Sie mussten sich auch nicht fragen, was sie abends dann zum Vesper kriegen, wie es die Witwe dann tun musste. Wie sieht es bei mir aus? Opfere ich aus meinem Überfluss heraus? Und ganz ehrlich, wir sind doch alles reiche Menschen. Die Witwe hätte ja ohne weiteres ein Schärflein für sich behalten können. Das wären immerhin ein Opfer von 50%. Hat euch Hat von euch schon jemand mal 50% von seinem Gehalt geopfert? Müsst ihr jetzt nicht drauf antworten. Nur so ein Gedanke. Wir sagen eher, ich sage dann eher, hey, Gott hat mir ja auch einen Verstand gegeben, zu überlegen und zu planen. Aber Gott sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Genau dieser Verstand hält mich oft davon abzugeben. Ich argumentiere, wir sollten für die Zukunft vorsorgen. Denn das ist klug, das sichert mich ab. Und dann bin ich sogar manchmal so, dass ich so ein Verhalten, wie die Witwe an den Tag gelegt hat, das kritisiere ich dann eher noch. Aber Gott sagt, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Und Gott sagt weiter, seht die Vögel des Himmels an, sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Matthäus 6. Das wissen wir alles eigentlich und leben nicht so. Wahre Liebe ist, alles für unseren Herrn zu geben. Früher gab es so einen Spruch, der machte die Runde. Der sagt, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Das ist der Anspruch, der Jesus an seine Nachfolger stellt. Ganz, alles, vollumfänglich, absolut. Eine Herzensangelegenheit, die jeden etwas angeht. Jesus hat sich für jeden von uns geopfert. Wie sehr liebe ich ihn und bin bereit, mich ihm zu opfern, mich ihm hinzugeben. Jesus in mein Herz, so habe ich diesen zweiten Punkt überschrieben. Jesus sagt uns, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Es bedarf an diesem Punkt also einer Entscheidung und einem Entschluss. Und der letzte Punkt, nur noch kurz. Was ich nicht will mit dieser Predigt ist, uns und mir ein schlechtes Gewissen machen. Weil mal ehrlich, wenn wir mit diesem Anspruch in unser Leben hineinschauen, dann schneidet jeder von uns doch richtig schlecht ab. Viel zu oft hänge ich an dem, was ich meine, dass es mir gehört. Viel zu oft bin ich nicht bereit, loszulassen, hinzugeben, aufzugeben. Das ist so. Und doch will uns Jesus hier ein Zeichen durch diese Witwe setzen. Ihre Hingabe war ohne Vorbehalt. Sie hatte keine Angst, sich selbst ganz in die Hand Gottes zu geben. Ihren ganzen Lebensunterhalt haben wir gelesen. Alles, was sie zum Leben brauchte, hat sie geopfert. Ganze Hingabe, habe ich für mich so gedacht, bedeutet, dass das, was Gott uns zum Leben schenkt, ein riesiger Segen ist, den keiner von uns verdient hat. Und auf den von uns auch keiner einen Anspruch hat. Vielleicht denken wir daran, wenn sich die Lage mal ändert. Deswegen sollten wir auch bereit sein, dementsprechend damit umzugehen. Das will ich für mich lernen. Die Witwe hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben brauchte. Ganz im Gegensatz zu den Reichen damals. Sie gab sich in Gottes Hand, machte sich abhängig von seiner Versorgung, hoffte auf ihn in allem. Totale Abhängigkeit, blindes Vertrauen, grenzenlose Liebe zu Jesus. Mir ist die Gemeinde noch in Mazedonien eingefallen, die für die Gemeinde in Jerusalem Geld gespendet hat. Lesen wir in 2. Korinther 8. Damit komme ich zum Schluss. Dort heißt es, in einer großen Bedrängnis hat ihre überfließende Freude. Und ich denke jetzt nicht, dass die Freude an der Bedrängnis die Motivation damals von den Mazedoniern war, sondern die Freude an ihrem Herrn. weil die Umstände waren sicher nicht gut oder geschickt. Die Freude an ihrem Herrn. Dort heißt es, in einer großen Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Es ist also ein Schatz, mit anderen zu teilen, freigebig zu geben, kein Verlustgeschäft, sondern Segensstrom. Und dann heißt es weiter, denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus, schreibt der Paulus, waren sie bereitwillig und baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Ich fand das so genial. Hingabe bedeutet also, mich ganz zu geben, ganz dem Dienst für die Heiligen teilhaftig zu machen. Jesus sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann lesen wir weiter, und sie gaben nicht nur so, wie wir erhofften. So das menschliche Denken, das uns immer wieder auch oftmals bestimmt und lenkt und leitet, sondern sich selbst gaben sie hin. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Hingabe hat also auch eine gewisse Reihenfolge. Ohne Hingabe an Gott kann ich mich nicht anderen zum Dienst hingeben. Wenn ich nicht erkenne, was Gott für mich gegeben hat, wird mir die nötige Liebe zum Geben fehlen. In jeglicher Hinsicht und jedem Bereich. Und zum Schluss schreibt Paulus, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ich möchte lernen, Jesus noch mehr Entscheidungsbefugnis über meiner Habe einzuräumen. Ich möchte mein Herz bei allen Entscheidungen vor ihm prüfen und mich zuerst dann ihm und dann meinen Mitmenschen hingeben. Das wünsche ich euch auch. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass du uns dein Wort immer wieder vor Augen stellst, dass wir uns immer wieder auch prüfen dürfen anhand von deinem Wort, anhand von dem Anspruch, den dein Wort, das so revolutionär ist, so wie wir es gehört haben, das so kompromisslos ist, das uns immer wieder auch in Frage stellt. Herr, da möchten wir einfach unser Herz vor dir prüfen auch. Ich bitte, dass du uns veränderst, dass wir uns ganz hingeben können, dass wir alles hingeben können, loslassen können, was uns binden möchte auch. Und so segne du jeden Einzelnen auch dazu. Ich danke dir dafür. Amen.